Fulminante Unternehmensskandale, überforderte Manager, historische Pleiten. Die Geschichten von grandios gescheiterten Gesellschaften und dem tragischen Schicksal ganzer Konzerne im Corporate Crash.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts Corporate Crash.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Lotta Polte, ich bin freie TV-Journalistin und ich sitze hier wieder mit Daniel.
Und ich bin Rechtsanwalt und Professor für Wirtschaftsrecht in Hamburg.
Genau, den treuen Zuhörern wird es gleich aufgefallen sein. Wir klingen viel besser. Daniel, was haben wir optimiert?
Wir haben das Audioprofil Leere Allianz Arena gewechselt in einen Podcast. Nein, wir sind in einen anderen Raum gegangen. Wir sitzen jetzt in einem 6 Quadratmeter großen Raum, den wir mit Kartons ausgelegt haben, damit es bloß nicht hallt und damit der hochqualitative Inhalt, den wir produzieren, nicht durch die schlechte technische Qualität überstrahlt wird.
Richtig.
Und vielen Dank übrigens für die zahlreichen Hinweise.
Ja. Genau, es war uns schon klar. So, dann würde ich sagen, sind wir bereit? Es kann losgehen mit dem Fall Ford Pinto. Ich würde behaupten, die älteren Zuhörer, die erinnern sich vielleicht noch. Es ist so ein kleines, durchaus schickes, wie ich finde, cooles Auto gewesen. Hergestellt von 1970 bis 1980 von Ford. Warum? Ja, weil in dieser Zeit Klein- oder Mittelklassewagen einfach in Mode waren und auch die USA die haben wollte. Allerdings, es wurden in den USA keine produziert und so kam es, dass zunehmend Kleinwagen aus dem Ausland importiert wurden. Japanische, aber auch deutsche, der VW Käfer, der war ein absoluter Renner zu der Zeit in den USA und da hat dann Ford natürlich gesagt, als größter US-Autohersteller,
wir machen noch ein hässlicheres Auto.
Der war nicht hässlich. Oh nee, genau, aber der hat gesagt, da müssen wir natürlich gegenhalten. Wir sind hier der US-amerikanische Autohersteller und da müssen wir auch was rausbringen. Und das haben sie gemacht mit dem Ford Pinto. Ganz witzig übrigens, die haben gesagt, es ist ein Kleinwagen. Für uns Europäer ist das ein Mittelklassewagen gewesen. Das bleibt einfach dabei, dass die US-Amerikaner einfach eine andere Größenordnung haben, würde ich sagen.
Als wir. Aber hier. Sowohl in USA als auch in Europa gilt es als ein äußerst hässliches Fahrzeug,
muss man sagen. Das ist ganz cool. Ich erinnere mich an Charles Angels. Also gut, auf jeden Fall, genau, da wurde dann eben produziert. 1970 ging es los. Und die Idee dahinter war, es sollte ein Auto für alle sein. Quasi soll sich jeder leisten können. Das heißt, er soll günstig verkauft werden. Er muss aber natürlich deswegen auch günstig produziert sein. Und da wurde also gespart, wo es geht. Es war ein Vierzylindermotor, längs eingebaut, Hinterradantrieb. Und um Lohnkosten zu sparen, wurde er teilweise in Europa produziert. Diese günstige Bauweise, die hat Ford auch erstmal zum Erfolg verholfen, wurde dann aber zum Problem. Denn das Auto, das schlägt ein wie eine Bombe, allerdings im wahrsten Sinne des Wortes. Im übertragenen Sinne, es verkauft sich super, mit mehreren Millionen Autos allein in den USA. Allerdings, es ereignen sich auch tausende Unfälle. In wenigen Jahren sterben hunderte Fahrzeuginsassen, die meisten in brennenden Autos. Was war passiert? Das Problem ist das Heck. Das war so konstruiert, dass bei Auffahrunfällen leicht der Benzintank beschädigt werden konnte und so das auslaufende Benzin das Risiko für Brände bei Unfällen eben erhöht hat. Und so kam es zu Unfällen und dabei eben häufig auch zu Bränden. Und da sind eben einige Fahrzeuginsassen verstorben. Daniel, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt nicht so ein Autoexperte. Kannst du das so ein bisschen einordnen mit dem Heck, dass das so konstruiert war? Dass der Benzintank da leicht beschädigt werden kann.
Ich habe ja auch keine Ahnung von Autos, ja. Aber es ist so, dass Ford es auf jeden Fall wusste, denn 1973 schon hat Ford, also eine Abteilung von Ford, die für Umwelt- und Sicherheitstechnik zuständig ist, eine Kosten-Nutzen-Analyse mit dem Titel erstellt Todesfälle im Zusammenhang mit unfallbedingtem Kraftstoffaustritt und Bränden beim Ford Pinto. Und es wurde bekannt als das Ford Pinto-Memo. Das war schon 1973. So richtig öffentlich bekannt worden ist es diese Pinto-Geschichte auch erst durch einen Artikel 1977 in einer US-Zeitschrift. Also noch 4 Jahre vorher gab es diese Analyse.
Und Pinto diese, Madness, ne?
Hieß Pinto, ja, Pinto Madness. Laut Skript hättest du das eigentlich sagen sollen, aber...
Ja, ich finde, wir teilen gern. Aber ich finde den Titel einfach so gut. Deswegen wollte ich ihn auf jeden Fall sagen.
Ja. Pinto Madness. Ist das jetzt unprofessionell, dass wir das so...
Nein.
Nein, es macht uns authentisch. Es ist authentisch. Das Pinto-Memo, das hat also verglichen die Reparaturkosten, also Rückruf und so weiter, mit den gesellschaftlichen Kosten für Verletzungen und Todesfälle im Zusammenhang mit Bränden bei Fahrzeugunfällen für alle in den USA verkauften Fahrzeuge aller Hersteller. Und da hat Ford gesagt, naja, die Kosten für Änderungen am Kraftstoffsystem, also insgesamt ja für Autos, damit das Kraftstoffsystem besser wird und damit weniger Brandrisiko besteht bei Unfällen, ist $11 pro Fahrzeug. Das hört sich erstmal nicht viel an, aber es sind ja echt viele Fahrzeuge auf der Straße. Also $11 pro Fahrzeug für ungefähr damals 12,5 Millionen Pkw, ohne LKWs noch dazu. Und das sind insgesamt $137 Millionen. Und die Konstruktionsänderungen, die würden dann dazu führen, dass es im Jahr 180 Tote und Schwerverletzte durch Fahrzeugbrände weniger gibt. Und das würde einen gesellschaftlichen Nutzen von ungefähr $50 Millionen entsprechen, damals in 1973.
Wenn wir mal einen leitenden Ford-Ingenieur zitieren dürfen an dieser Stelle, der ja offenbar auch davon wusste, der erzählte, dass der frühere Ford-CEO zu sagen pflegte, Safety doesn't sell. Das kann ja fast nicht sein. Es kann doch eigentlich nicht sein, dass ein Unternehmen, in dem Fall ein Autohersteller, der ja auch eine gewisse Verantwortung trägt, wenn er sowas wie ein Auto produziert und verkauft und in die Welt hinausgibt, weiß, dass es so ein Risiko gibt und es bewusst eingeht und da 11 Euro pro oder $11 pro.
Ja, also das ist ein häufiges Missverständnis. Also es ist nicht, dieses Pinto-Memo sagt nicht, der Pinto muss für $11 nachgerüstet werden und es verhindert 180 Tote bei Pinto-Unfällen, sondern das Memo sagt schon, insgesamt ist das Kraftstoffsystem bei Autos unsicher. Und wenn man sagen, das durchschnittlich umrechnen auf alle Autos, wenn man die nachrechnen würde, und dann würde das eben auch, da kommt man auf diese insgesamten gesellschaftlichen Kosten. Also Ford war schon sensibilisiert dafür, klar wussten die das auch, aber das Memo spezifiziert jetzt nicht den Ford Pinto, sondern allgemein das Problem. Wobei ich jetzt auch nicht weiß, haben sie es absichtlich allgemein geschrieben oder weil sie sich da keine Ansatzpunkte für Haftungsprobleme schaffen wollten, aber oft wird das eben falsch wiedergegeben.
Ich weiß nicht, also bist du da abgehärtet? Ist das ein Klassiker? Gibt's das...
Also solche Memos weiß ich nicht, aber es gibt den Fall natürlich schon und auch spezifischer, kennen wir auch. Und wer die letzte Folge unseres Podcasts gehört hat, die wir letztes Wochenende aufgenommen haben.
Können wir sonst an dieser Stelle noch mal empfehlen.
Ja, kann ich nur empfehlen, ja, genau. Und es sind auch schon 1000 Downloads in einer Woche. Das ist Wahnsinn. Das kennen die meisten Leute vermutlich aus dem Fight Club, dem Hollywood-Film mit Brad Pitt und Edward Norton. Ja, genau. Und da geht's ja darum, da ist, hast du den Film schon gesehen?
Ja, ich habe ihn wirklich nur einmal gesehen.
Dann Spoiler-Alarm, wer ihn noch geguckt hat, muss jetzt überblenden. Es ist eine und dieselbe Person, am Ende kommt das raus. Und der ist Rückrufkoordinator. Und dann sitzt er im Flugzeug mit einer Passagierin und unterhalten sich über seinen Job. Und dann sagt er, ich bin Rückrufkoordinator. Mein Job ist es, die Formel anzuwenden. Und dann fragt sie, was denn für eine Formel? Und dann sagt er, naja, ein von unserem Unternehmen, also unserem Automobilhersteller, gebauter Neuwagen ist mit Tempo 100 unterwegs und das Hinterachsdifferential blockiert. Das Auto überschlägt sich, fängt Feuer, niemand kommt raus. Sollen wir eine Rückrufaktion starten? Und dann fragt die Frau, ja, machen Sie es? Und dann sagt er, naja, wir wenden die Formel dann an. Man nimmt die Anzahl der zugelassenen Fahrzeuge A, die voraussichtliche Defektrate B, und den Betrag der durchschnittlichen außergerichtlichen Einigung C, A mal B mal C ergibt X. Und wenn X kleiner ist als die Kosten der Rückrufaktion, dann wird keine durchgeführt. So, das ist natürlich ein bisschen übertrieben. Also das hat natürlich so den Ford Pinto-Fall als Vorbild, aber es ist natürlich ein bisschen überzeichnet. Frau fragt dann auch, für welchen Automobilhersteller arbeiten Sie? Dann sagt er nur für einen großen. jetzt Spaß beiseite. Jetzt bei Pinto ist es tatsächlich so, dass es dann auch zur Untersuchung kam. Wir haben ja schon gesagt, 77 gab es diesen Artikel, der das so ein bisschen in die Öffentlichkeit gerückt hat. Und dann in Amerika gibt es die National Highway Traffic Safety Administration.
Wer kennt sie nicht?
Ja, die NHTSA natürlich. Und die hat es dann untersucht und ursprünglich ist es so, dass sie keine ausreichenden Beweise für einen Rückruf gefunden hat, aufgrund von Brandvorfällen mit dem Ford Pinto.
Es wird ja auch gesagt, es gab ja auch damals andere Unfälle, wo auch eben das Auto in Brand aufgegangen ist und man kann auch gar nicht so ganz klar sagen im Nachhinein, ne, ob das wirklich...
Ob immer eine Frau im Steuer.
Das und
darf man das, Steuer eines Ford Pinto. Darf man das sagen eigentlich? Ich weiß es nicht. Und dann, letztendlich gab es dann Diskussionen und insgesamt ist es dann so gewesen, dass dann tatsächlich es immer weitere Diskussionen gab und letztendlich Ford dann eingelenkt hat und aus Angst vor einer weiteren Reputationsproblematik dann ein freiwilliges Rückrufprogramm für den Pinto 1978 ausgelöst hat. Aber ehrlicherweise muss man sagen, die NHTSA hat schon angedroht, wir machen eine zwingende Rückrufaktion, und da hat dann eben ein paar Tage vorher Ford gesagt, nee, braucht ihr nicht, wir machen das freiwillig.
Das heißt, wurde zurückgerufen, wurde irgendwie
ausgebessert. Ja, 1,5 Millionen Autos mussten dann zurück, und die haben dann in der Werkstatt so eine Polyethylen, Polycarbonat, Plastik, also einen nicht brennbaren Plastikschutz zwischen Tank eingebaut gekriegt und diesen Heck. Und Heck, wie auch immer. Also da ist so eine Schutzschicht noch eingezogen worden. Das war übrigens mit den 1,5 Millionen Pintos, die zurückgeworfen worden sind, war das damals die größte Rückrufaktion in der Automobilgeschichte. Damit waren die Autos dann wieder sicher, so sicher wie die zur damaligen Zeit eben waren.
Sein konnten.
Genau, und damit hat man...
Das klingt doch nicht so aufwendig, ehrlich gesagt, ne?
Ja, gut, also was heißt nicht so aufwendig? Das ist natürlich immer blöd aus Reputationsgründen. Mhm. Es ist schon aufwendig, wenn wir mal so an die Diesel-Thematik denken, was da alles... Aber natürlich ist damit die Geschichte nicht zu Ende. Also Pintos zurückgerufen, Plastikschutz eingebaut, alles gut. Dann ging es ja mit den Rechtsstreitigkeiten erst los.
Was wahrscheinlich Ford verhindern wollte.
Ja, genau. Aber da in Amerika ist es ein bisschen schwierig. Also ungefähr 120 Klagen wurden dagegen Ford eingereicht. Und aus diesen ganzen 120 Klagen gibt es eigentlich zwei, die relativ beachtlich sind. Das eine ist Grimshaw gegen Ford im Februar 78. Da ist es so, es ging um einen Ford Pinto aus 1972. Die Eigentümerin ist mit dem in Kalifornien auf einer Autobahn gefahren. Und dann ist das Auto von hinten von einem anderen Fahrzeug angerumst worden. Ford ist dann, dieser Pinto ist dann aufgeprallt irgendwie auf die Leitplanke und mit so zwischen 30 und 50 Miles per Hour. Dann ist der Kraftstofftank eben aufgerissen und hat angefangen zu brennen, und die Fahrerin ist in dem Auto dann verstorben. Und ihr Beifahrer, das war ein 13-jähriger Junge, der hat schwere Verbrennungen erlitten. Und da haben die Geschworenen Ford zu knapp 130 Millionen Dollar Schadensersatz verurteilt, davon ungefähr 125 Millionen Strafschadensersatz und so 2,5 Millionen Schadensersatz für die Frau, die gefahren ist, und nochmal knapp 700.000 Schadensersatz für die Familie der Verstorbenen. Und das soll, ich konnte es jetzt nicht richtig recherchieren, aber das soll das höchste Geschworenenurteil gewesen sein, das bis dahin in einem amerikanischen Produkthaftungsfall verhängt worden ist. Da muss man aber sagen, dass der Richter dieses Geschworenenurteil dann reduziert hat von 130 Millionen auf 3,5 Millionen Dollar. Das ist natürlich jetzt nur ein Bruchteil dessen, aber das war trotzdem, selbst die 3,5 Millionen waren damals fünffach höher als jedes andere vergleichbare Strafschadensersatzurteil, jedenfalls in Kalifornien.
Und das ist doch immer noch verdammt viel Geld.
Ja, klar. Und damals hat dann, nach dem Urteil, hat dann Ford angefangen, viele Sachen außergerichtlich zu regeln.
Aber ich muss eine Frage stellen. Du bist ja Jurist, nicht ich. Schadensersatz, klar, ist mir durchaus ein Begriff. Strafschadensersatz?
Ja, Strafschadensersatz, das kennen wir im deutschen Recht auch überhaupt nicht. In Amerika nennt man das Punitive Damages. Das ist ein Schadensersatz.
Bitte? Kenne ich auch nicht.
Nee, sorry. Das ist ein Schadensersatz, der im Zivilprozess verhängt wird, über den tatsächlich erlittenen Schaden des Klägers hinaus. Ja, das heißt also, ich habe einen Schaden von, keine Ahnung, 1 Million, aber ich kriege 5 Millionen, 1 Million Schadensersatz und 4 Millionen Strafschadensersatz, in den Fällen, wenn der Beklagte für sein Verhalten besonders bestraft werden soll, wenn er, um ihn davon abzuhalten, dass er zukünftig so ein Verhalten wieder an den Tag legt, und auch um andere davon abzuhalten, das Gleiche zu machen. Mhm. Also das gibt es auch nur in ganz außergewöhnlich grob schuldhaften Fällen, aber nicht nur bei bloßer Fahrlässigkeit. Und das gibt es in Deutschland deswegen nicht, weil wir ein ganz anderes Rechtssystem haben als in den USA. Mhm. In Deutschland haben wir ein mega krass kodifiziertes Rechtssystem. Ne? Wie viel Gesetze gibt es auf Bundesebene bei uns?
Fragst du mich
jetzt? Ja, spontane Frage jetzt.
Sag mal, ist das
ja, ich weiß es, ja. Ja, jetzt komm. Jetzt hau einen raus.
500.
500, nein. Wir haben 2800 Bundesgesetze, ja, und auf Landesebene, je nach Bundesland, zwischen ungefähr 44.000 und 110.000 Gesetze nochmal. Mhm. Das liegt daran, dass wir das sogenannte Civil Law haben im Kontinentaleuropa. Das heißt, wir regeln alles erstmal präventiv, und zwingen dadurch eben auch jetzt in dem Fall viele Unternehmen, sich von vornherein sagen, so viele Sicherheitsmaßnahmen einzusetzen, dass am Ende nichts passieren kann. Mhm. Im angelsächsischen Recht, im Case Law, ist es so, ist erstmal gar nichts kodifiziert, außer ganz spezielle Fälle, die halt häufig vorkommen. Und da passiert halt viel über Case Law, also über Präzedenzfälle.
Ja.
So, und das heißt, nur ein Unternehmen, wenn es keine Vorschriften gibt, dann kann ein Unternehmen ja machen, was es will. Aber wenn es dann zum Schaden kommt, dann wird es halt besonders hart bestraft, wenn es eben so vorsätzlich gehandelt hat. Und dann, dadurch, dass es Angst hat, dass es besonders hart bestraft wird, bringt man die quasi auf diese Art und Weise präventiv dazu, sich von vornherein besser um ihre Produkte zu kümmern. Okay. Also es sind unterschiedliche Rechtssysteme, deswegen gibt es da dieses Punitive Damages, wenn man eben besonders schuldhaft gehandelt hat, ist dieser Strafschaden dazu.
Gibt es das bei uns nicht auch mit diesem Präzedenzfall? Ist das was Ähnliches?
Ja, wir haben auch Präzedenzfälle natürlich, aber die haben natürlich nicht ansatzweise so eine starke Wirkung wie in den USA, aber trotzdem kennen wir Präzedenzfälle auch. Wir haben jetzt, es gibt Juris, das ist so eine die größte Datenbank Rechtsprechungsdokumente, da haben wir jetzt 1,66 Millionen Urteile, Beschlüsse und so weiter drin. Klar haben wir das auch, aber es ist nicht so stark. Je höher natürlich das Gericht ist, dass das Urteil gesprochen hat, bis zum BGH, also Bundesgerichtshof, die höchste Instanz, dann gibt es ja noch das Bundesverfassungsgericht, desto wichtiger ist das natürlich, aber das hält andere Gerichte da nicht davon ab, anders zu entscheiden, und man kann es auch immer, es ist nur eine Art von Argument, die man vor Gericht hat. Ne? Es gibt auch immer noch Literaturmeinungen und so weiter. Aber wir haben diese Präzedenzfälle, die spielen zum Beispiel auch eine sehr große Rolle bei Schmerzensgeldklagen. Ja. Da gibt es ganz, ganz dicke Bücher mit Schmerzensgeldtabellen, die nach Körperregionen sortiert sind, vom Kopf bis zu den Zehen tatsächlich, wo da immer drin steht, was weiß ich, ja, klassischerweise Schädel-Hirn-Trauma. Da hast du 100 Seiten mit Schädel-Hirn-Trauma-Verletzungen und den Auswirkungen und die Gerichte und wie viel Geld sie damals dazu gesprochen haben. Ne? Ja. Also da haben wir das natürlich schon, dieser immaterielle Schadensersatz, Schmerzensgeld. Aber ansonsten, klar, Präzedenzfälle, aber nicht in dieser Wichtigkeit, sagen wir mal.
Okay. Vor allem hast du auch gesagt, es gibt noch einen zweiten Fall, und den will ich jetzt aber auch gerne hören. Den hast du ja schon angeteased.
Ja, richtig. Dann sind auch noch, im, in 1978 sind dann noch drei Mädchen ums Leben gekommen. Die saßen auch in einem Pinto vom Baujahr 73 und waren in einen Auffahrunfall verwickelt. Der Fahrer hatte auf der Straße angehalten, um einen Tankdeckel aufzuheben, der beim letzten Tanken auf dem Dach liegen geblieben ist.
Wer kennt es nicht?
So, ja, genau, wer kennt es nicht eigentlich? So, und der Pinto hat dann angehalten, und dann ist er leider von einem anderen Auto auf der Straße gerammt worden. Ist dann auch in Flammen aufgegangen. Und das Tragische ist, das war im Sommer 78 und im Frühjahr 79 hat die Familie eine Rückrufaufforderung von Ford bekommen. Ja. Und dass die wurden dann, Ford wurde dann angeklagt wegen fahrlässiger Tötung, und das ist sozusagen der Bundesstaat Indiana gegen Ford, und das war auch ein Meilenstein im Produkthaftungsrecht, denn da wurde zum ersten Mal ein Unternehmen wegen eines fehlerhaften Produkts strafrechtlich angeklagt. Das geht in Deutschland ja nicht, jedenfalls noch nicht. Man arbeitet dran, so Verbandssanktionengesetz heißt das, aber noch ist es so, dass man strafrechtlich nur natürliche Personen, also Menschen in Deutschland anklagen kann. Und Ford hat vor dem Hintergrund des Prozesses, den sie schon vorher verloren hatten, jetzt richtig hohe Anstrengungen übernommen. Die haben einen Anwalt beauftragt, der mit 80 Mitarbeitern, damals mit einem Budget von $1 Million, diesen Fall verteidigt hat. Damals $1 Million, das habe ich jetzt in der Zwischenzeit mal ausgerechnet, wären heute $5 Millionen. Das heißt, die haben einem Anwalt $5 Millionen gegeben, um mit 80 Mitarbeitern Ford in diesem einen Fall zu vertreten. Und angeklagt hat ihn der Staatsanwalt. Und der Staatsanwalt hatte für diesen Fall ein Budget von nur $20.000. Das wären heute $100.000 gewesen. Und hatte allerdings relativ viele Juraprofessoren, Jurastudenten, die ihm freiwillig geholfen haben.
Weil dieser Fall eben so krass
war. Ja, genau. Und zwei Jahre später wurde Ford freigesprochen. So. Und da zeigt sich einfach, was gute Anwälte wert sind.
Ich wollte dich gerade fragen, was bist du denn wert?
Ja, genau. Also da können wir uns auf, ist auf jeden Fall eine realistische Summe.
Ja.
Da würde ich deinen nächsten Autounfall auch übernehmen. Nein, also in Deutschland ist ja so, wir haben das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz und das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, das gibt es in Amerika nicht. Und das regelt die Vergütung nach der Höhe des Gegenstands oder Streitwerts. Also wenn du zum Beispiel einen Streitwert von 1 Million Euro hast, dann und du gehst vor Gericht, dann sind die Rechtsanwaltsgebühren 15.000 Euro für den eigenen, 15.000 Euro für den anderen Anwalt und 18.000 Euro fürs Gericht. Okay. So. Aber das ist natürlich jetzt auch nicht so viel, wenn du bedenkst, so ein Prozess, der kann ja auch Jahre gehen. Ne? Und man hat ja auch noch Angestellte, Anwälte, Mitarbeiter und so. Und deswegen, das machen wir auch, rechnet man normalerweise so nach Stundensätzen ab.
Damit man auch die Kaffeemaschine noch bezahlt werden kann.
Ja, das sagt Lotte, weil wir eine neue Kaffeemaschine im Büro haben.
Die ist noch nicht da, sonst hätte ich
es. Ja, die, die wir bestellt haben. So, und weil man eben auch nicht weiß, wie lange geht sowas, wie intensiv ist das. Und dann will ja jetzt auch nicht so beschränkt sein, dass man sagt, so nach dem Motto, jetzt haben wir sozusagen so viel gearbeitet, jetzt machen wir es nur noch sozusagen ganz low level, das will man ja auch nicht.
Ich muss sagen, ich jetzt auch so die Summen höre, dieser Skandal, der mit einhergegangen ist, wenn man das jetzt bei Google eingibt, da findet man ja immer noch viel zu. Da müsste man noch denken, also zum einen krass teuer gewesen für Ford, aber auch gefühlt erstaunlich, dass Ford das überlebt hat.
Ja, das sind ja auch noch relativ humane Summen gewesen. Also obwohl wir damals in den 70er Jahren, natürlich sind das so die höchsten Summen gewesen, die es so damals gab. Aber natürlich sind wir heute bei ganz anderen Summen. Ja, wenn wir mal, also gibt so diese typischen Fälle, die Raucherentschädigungssachen. Ne? Mhm. Philip Morris ist ja damals verurteilt worden, Anfang der 2000er. So ein lebenslanger Raucher hat dann Lungenkrebs bekommen. Und da hat ein Gericht tatsächlich 28 Milliarden Dollar Schadensersatz und Strafschadensersatz geurteilt und das wurde dann allerdings später natürlich auf 28 Millionen reduziert, trotzdem relativ viel. Weil aber ich meine, ich will auch für 28 Millionen keinen Lungenkrebs haben, aber.
Nee, aber weil er konnte nicht wissen, dass Rauchen schädlich ist, oder?
Ja, er konnte das nicht wissen. Ja. Er war Cowboy und niemand hat es ihm gesagt. Ja. So, und natürlich das so Rauchen und das zweite ist natürlich der bekannteste Fall Exxon Mobil mit dieser Exxon Valdez, ne, diese Ölkatastrophe im Golf von Mexiko. Da wurden die zu 5 Milliarden Dollar Strafschadensersatz verurteilt. Das wurde später auf 500 Millionen reduziert. Ja. Und bei Autos kennen wir das auch. 1999, glaube ich, 99/2000, da wurden in einem Auto von General Motors 6 Leute getötet oder schwer verletzt. Ich glaube schwer verletzt. Und die haben fast 5 Milliarden Dollar Strafschadensersatz bekommen und das wurde später auf 1,2 Milliarden reduziert, aber für 6 Leute natürlich. Ne? Mhm. So, also von daher geht's in Amerika immer noch teurer.
Ja, Wahnsinn. Jetzt haben wir, gut, VW haben wir gerade, würde ich sagen, hinter uns gelassen. Das ist eine olle Kamelle. Aber Tesla, da sind ja jetzt gerade aktuell ein paar Klagen anhängig. Da geht es um den Autopiloten, der nicht richtig funktionieren soll.
Ja, das stimmt. Also Tesla hat im Moment auch relativ viel zu tun mit ganz vielen Klagen, natürlich auch so Qualität und so weiter, aber eben auch wegen des Autopiloten. Und die sind ja so eigentlich die einzigen, die die Guts haben. In Deutschland würde man sagen, die haben andere Körperteile, die so einen Autopiloten tatsächlich voll einschalten in den USA. Und die wurden auch schon oft verklagt, weil eben, also es gibt diesen, ich glaube Harry Potter Fall heißt er, da hat eben einer einen Autopiloten angeschaltet, hat einen Harry Potter Film geguckt und dann hat der Autopilot das nicht richtig hinkriegt und ist seitlich in den LKW, der Mann ist gestorben. Ich glaube, es war Harry Potter, das war irgendein komischer Film jedenfalls. Ja. Die haben Tesla verklagt, weil sie nicht ausreichend informiert worden sind und so weiter. Aber das ist eigentlich nicht das eigentlich Interessante. Das Interessante ist eigentlich bei diesen Autopilotenfällen, das habe ich auch nicht verstanden, wie Tesla das gelöst hat. Ich glaube nicht, sie haben es gar nicht gelöst, wie man mit diesen sogenannten Dilemma-Situationen umgeht. Ne? Stell dir vor, du fährst mit so einem Tesla so eine langgezogene Kurve in so einem Berg lang, rechts oben ist so ein Berghang und links geht's runter zum Meer. Und alles ist gut, du fährst mit den vorgeschriebenen 50 km/h und auf einmal taucht dann ein Fahrradfahrer vor dir auf, der auch völlig fortschrittsmäßig fährt, hast du halt nur nicht gesehen, weil es so eine langgestreckte Kurve ist. Du fährst mit dem Autopiloten, ja. Jetzt hat der Autopilot im Grunde genommen nur 3 Möglichkeiten. Du kannst auch nicht mehr bremsen, logischerweise. Also entweder er fährt einfach weiter und tötet den Radfahrer oder er fährt quasi links die Klippe runter und tötet dich. Oder er sagt, ich weiß nicht, was ich machen soll, mach du.
Ja, so. Ach so. Und dann ist dann eben doch der wahre Produkt.
Ja, und dieses Zurückgeben, das fällt halt aus, weil er eben so kurzfristig kannst du halt nicht mehr reagieren. Und das scheint aus, damit kann man sich nicht exkulpieren. Wenn er halt sagt, ich zieh durch und töte den Radfahrer, ist schlecht. Aber noch schlechter ist natürlich, wenn das Auto sagt, ich bringe meinen Fahrer um, mich auch selber mit, aber das Auto ist dann egal, der Fahrer. Aber jetzt mal, also das wird auch nicht passieren, denn wer kauft ein Auto, das im Zweifelfall einen selber umbringt? Ja, keiner, ich nicht, du auch nicht. Also kann es nur die Situation sein, er zieht durch und bringt den Radfahrer um, der Autopilot. Und dann ist es natürlich schwierig, weil wenn du das als Autofahrer machst,
machst du nicht.
Ist das eine Sekundenreaktion, da kannst du gar nicht drüber nachdenken. So, ja, also da kannst du auch nicht reagieren. Aber irgendjemand muss die Software programmiert haben und in einem warmen Büro mit einer Tasse Kaffee entschieden haben, in so einem Fall ziehen wir durch. Ja, weil das darf ja auch kein Selbstlerner-Algorithmus sein, weil wenn der lernt, nice, ich fahre jetzt dreimal ins Zero-Schreiben, klappt alles, beim vierten Mal überfährt er eine Nonne, dann auf dem Zero-Schreiben ist auch schlecht. Ne? Das heißt, irgendjemand muss sich das überlegt haben. Ob er, ne? Also das sind diese Dilemmasituationen, egal wie du dich fällst, ist schlecht. Das versucht man damit so Punktesystemen, hat man das mal versucht zu lösen, also so nach dem Motto, wenn nichts beschädigt wird, gibt's 5 Punkte, wenn eine Sache beschädigt wird, gibt's 4 Punkte, wenn ein Mensch verletzt wird, 3, wenn ein Mensch getötet wird, 2 und so weiter. Und dann wollte man versuchen, über diese Punkte zu lösen. Das ist natürlich auch schlecht. Das Ganze hat natürlich auch eine ethische Dimension. Ja. Was ist schlimmer, wenn ich eine junge Mutter mit ihrem 2-jährigen Kind überfahre oder eine Gruppe von 10 Nazis? So, das, ne, aber weil Leben ist ja absolut, kann man nicht abwägen. Ja. Also das ist eine ganz schwierige Sachen, aber du tippst schon auf die Uhr, sehe ich hier.
Nee, ich habe mir gerade gedacht, mit diesem Ausweichen auf den Zebrastreifen, ich glaube, wir Menschen, wenn wir vom Programmieren sprechen, wir würden niemals draufhalten. Es wäre immer die Reaktion, dass wir ausweichen. Natürlich würden wir es vielleicht in dem Moment nicht alles überblicken. Weißt du, was ich meine?
Ich kenne schon ein paar, wo ich möglich, aber das, nein, ja klar, also, aber das Problem ist, du weißt ja nie, wie du reagierst, ne, das ist eine Sekundenbruchteilsreaktion, und da weißt du nie, wie du reagierst, ja, du kannst dir noch so stark vornehmen, weil solche Situationen kannst du auch nicht trainieren, ja, also wenn du sowas trainierst, dann möglicherweise, aber wenn du einfach nur die Gedanken übermachst, dann wirst du es nie in der Realität so umsetzen können, deshalb muss man ja Praxistrainings machen, also Piloten machen das so, Soldaten machen das so, weil du halt nie mit sozusagen in einer theoretischen Vorstellung sowas in der Praxis so schnell umsetzen kannst.
Ja, ja, ich weiß nicht, Daniel, ich würde sagen, wir haben es alles ausgeschlachtet. Ich fand es spannend. Es ist auf jeden Fall ein Stück US-amerikanische Geschichte.
Und nochmal ein unfassbar hässliches Auto. Aber
ich finde es überhaupt nicht. Ich finde es echt cool. Ich wünsche, ich würde so ein Auto fahren. Nicht
so wir diskutieren das offline dann
weiter. Achso, okay. Ja. Prima. Daniel, womit machen wir nächstes Mal weiter? Weißt du schon?
Cliffhanger? Nee, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Das haben wir jetzt versorgt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sehen uns beim nächsten Mal.
Wir hören uns auf jeden Fall.
Wir hören uns beim nächsten Mal. Ja. Danke.
Tschüss, ciao. Bis dahin.